Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Um was geht's heute? Ich habe Offenbarung Kapitel 3, Vers 12 gelesen in diesen Tagen und da steht Folgendes. Ich lese euch mal vor, was da steht. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen. Also, das Wort, das mich angesprochen hat, war das Wort Säule. Ich werde euch zu Säulen machen. Dann wirst du nie mehr aus dem Tempel hinausgehen, sondern dann wirst du immer in der Gegenwart Gottes sein und das ist eigentlich ganz gut. Bis du dann anfängst nachzudenken. Eine Säule, ihr Lieben, eine Säule, auf der lastet Druck. Stimmt das? Wenn du zu viele Säulen rausmachst, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. Säulen spielen zweite Geige. Säulen stehen nicht auf der Bühne. Und meine Frage ist jetzt, lässt du dich zur Säule machen, zur Säule Gottes in seinem Tempel? Du bist dann in seiner Gegenwart, aber es wird immer ein Maß an Verantwortung, ein Maß an Druck, will ich jetzt mal sagen, auf dir lasten. Ein Maß an Stress. Aber es ist Eustress, nicht Distress. Es gibt nämlich zwei Arten von Stress. Es gibt guten Stress und schlechten Stress. Den schlechten Stress haben wir alle schon kennengelernt, braucht kein Mensch. Und den gibt es auch in der Gegenwart Gottes nicht. Sag mal zum Glück. Da gibt es Eustress, da gibt es guten Stress. Stress, der dich zwar belastet einerseits, aber der deine Gaben lediglich herausfordert, dass du aufblühst, dass du so richtig, verstehst du, Wind in die Segel bekommst und vorankommst. Das ist guter Stress. Wenn du eine Aufgabe hast, die genau deinen Fähigkeiten entspricht und du maximal am Anschlag bist, dann kommst du in einen Zustand hinein, den die Psychologen Flow nennen. Das bedeutet, du bist dann in einem Hoch und es fühlt sich wirklich gut an, es fühlt sich an wie eine Droge. Durch Arbeit, überleg dir das mal. Sagst, Pastor, du sprichst über Arbeit? Naja, auch ein wenig. Mir geht es darum, dass der Herr möchte, dass wir Säulen werden. Wisst ihr, jeder möchte gerne ein Häuptling sein, aber es gibt unweigerlich halt mehr Indianer als Häuptlinge. Nicht wahr? Es gibt einen David, aber es gibt massenweise Helden Davids und so weiter. Und wisst ihr, unser Held ist Jesus. Wir werden nie seine Position einnehmen. Es wird immer so sein, dass wir zweite Geige für ihn spielen. Und damit muss man uns irgendwie arrangieren. Also, der Herr möchte das, auch wenn wir nicht in die absolute Top-Position vorstoßen, sondern nur in eine dahinter, dass wir dann diese Aufgabe gut erfüllen. Ich denke da zum Beispiel an Josef. Josef, na, der ist ja von seinen Brüdern verkauft worden und so weiter. Und dann ist er zum Schluss auf wundersame Weise zum Stellvertreter des Pharao geworden. Aber wisst ihr, was er nie geworden ist? Er ist nie Pharao geworden. Er ist nie derjenige gewesen, der auf der Bühne stand und hier das Scheinwerferlicht abbekommen hat. Er war immer derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Pharao gut aussieht. Er war derjenige, der eigentlich das ganze ägyptische Weltreich zu seiner Zeit aufrechterhalten hat, der es gerettet hat mit seiner Verwaltung, mit seiner Planung und all diesen Dingen. Aber er war nicht der Pharao. Weißt du, warum er nicht der Pharao war? Weil Gott es nicht wollte. Irgendwann in der Herrlichkeit wird Josef Alex wahrscheinlich durchaus an der Stelle vom Pharao sein. Denn machen wir uns mal nichts vor. Dieser Mitarbeiter, der war besser als der Chef. Dieser Mitarbeiter hat besser planen können, er hat besser repräsentieren, besser delegieren und so weiter, besser managen können. Der war besser als der Chef. Aber Gott hat gesagt, du bist aber nicht der Chef. Also meine Frage ist, bist du in der Lage, bist du bereit, ja, eine Säule zu sein oder musst du ganz vorne dastehen? Es ist eine Frage. Aber der Herr sagt zu dir heute Morgen, die wahre Zufriedenheit und der Ort deiner Bestimmung, der ist wirklich in der zweiten Reihe. Aber in der zweiten Reihe bist du mindestens genauso wichtig wie der Abteilungsleiter. Also als Arbeiter bist du vielleicht noch wichtiger als der Abteilungsleiter, verstehst du? Josef, der Mann der Maria, der spricht im ganzen Evangelium kein Wort. Aber er ist der Mann, der ein stiller Held mit starken Schultern. Ich habe ihn schon mal erwähnt. Überleg dir das mal. Deine Verlobte bekommt ein Kind und es ist nicht deines. Du weißt es ganz genau, weil da war nichts. Und jetzt gehst du ins Gebet und sagst, Herr, ich will diese Frau loswerden. Ich kann keine untreue Frau haben. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und Gott sagt zu dir, ich will, dass du dieses Kind annimmst, dass du diese Frau heiratest und dieses Kind annimmst und so erziehst, als ob es dein eigenes wäre. Das musst du erst mal können. Das hat Gott von Josef erwartet. Er war der Mann im Hintergrund, der alles zusammengehalten hat. Er war absolut wichtig. Um 11 in der Nacht, sagen wir mal, beschließt Herodes, ich lasse alle Kinder in Bethlehem unter 2 Jahren umbringen. Zur selben Zeit, als Herodes diesen Beschluss fasst, spricht ein Engel im Traum zu Josef und sagt zu ihm, steh auf, nimm das Kind und bring es in Sicherheit. Nimm Mutter und Kind und geh mit ihnen nach Amerika, nach Ägypten. Zieh mit ihnen ins Ausland. Schaff sie in Sicherheit, so schnell wie es geht. Und zwar schnell. 10:50 ist Maria und das Kind wach und der Esel gesattelt und sie ziehen los. Zur selben Zeit kommen die königlichen Killerkommandos mit ihren Autos angebraust, fahren in die Stadt hinein und schauen ins Haus. Die Haustür steht offen, die Fenster sind offen, aber die heilige Familie ist weg. Und dann fangen sie an, die Nachbarschaft zu massakrieren, denn irgendwie wird es schon den richtigen treffen. Aber in der Zeit sind Josef und Maria und Jesus schon längst über die Landkreisgrenze, da ist jemand anders zuständig, und sind auf der Flucht, sind unterwegs. Der Mann hat sofort reagiert. Überlegt einmal, wenn der nicht reagiert hätte. Was für ein blöder Traum, ja? Ich bin jetzt müde. Dann hätte Gott den Falschen zur Säule gemacht. Aber das hat er nicht gemacht. Was ich sagen will, ist, Säulen sind wichtig. Und wenn du bereit bist, eine Säule Gottes zu sein, dann würde er dich segnen. Du wirst nicht mehr, du bist dann so wichtig, dass du aus dem Tempel quasi nicht mehr rauskommst. Und der Herr segne dich. Der Herr hat einen besonderen Segen für dich in dieser Kapazität. Amen. Und du sollst natürlich nicht nur in der Gemeinde eine Säule sein, du meine Güte, sondern der Herr hat diese Aufgabe für dich. Er möchte, dass du eine Säule bist in der Familie, in der Firma, an vielen anderen Stellen auch. Wenn du ein Kommunalpolitiker bist, ja, wir haben ja welche unter uns, dann fühl dich verantwortlich und sei eine Säule vielleicht im Hintergrund für die Lokalität, in der du da wirksam bist. Halleluja. Und du sagst, ja, aber Pastor, dann habe ich ja doch Druck, dann habe ich ja doch eine Daueraufgabe, das ganze Ding aufrechtzuerhalten, diesen Tempel hier. Ja, aber schau im 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 17 und 18, da steht, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, unserer Drangsal, unseres Drucks bewirkt etwas in uns, nämlich ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da will ich nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, die Probleme, der Druck sind zeitlich. Das Unsichtbare, die Ehrlichkeit, der Ruhm, die Ehre, die Nähe zu Gott, die sind ewig. Halleluja. Also sei bereit, zweite Geige zu spielen, sei bereit zu unterstützen und du bist genau dort, wo der Herr dich haben will. Exakt genau dort, wo der Herr dich haben will. Na, wir unterschätzen das oft. Als seinerzeit David den Goliath besiegt hat, war er eigentlich ein Niemand. Er war ein Hirtenjunge. Er war ein Botenjunge, der Proviant gebracht hat. Vom Vater zu den Brüdern, die mit der Armee im Feld waren. Der war also in der Logistik tätig. Schaut, ihr seht hinter mir auch ein Bild aus der Logistik, könnt ihr das sehen? Einen Lastwagen, der Güter von einem Ort zum anderen fährt. Ich bin auch in einer gewissen Weise Logistiker. Ich fahre das Wort Gottes von der Bibel zu uns ins Herz hinein, ja? So, ich sage euch mal eins, dieser Lastwagenfahrer, der als Hobby Motorradfahren betreibt, ihr seht das Motorrad auch hinter mir, der ist wichtiger für den Erhalt der Gesellschaft und der Zivilisation als so mancher Politologe und Soziologe. Also das dürft ihr nie unterschätzen, jemand, der einen Hauptschulabschluss hat und Lastwagen fährt, ja, der ist manchmal mehr wert als so mancher, Akademiker, sage ich dir. Wenn wir an die Bibel denken, beziehungsweise an den Auszug Israels aus Ägypten und an den Zug durch die Wüste und an die Siege, die Israel dort hatte, an wen denken wir dann unweigerlich? Wir denken an Mose, ja, ganz klar. Aber wisst ihr, dass auch Mose mal müde geworden ist im 2. Mose Kapitel 17? Da warst du, dass die Amalekiter, böse Menschen, bitterböse Menschen, Terroristen, sind gekommen und haben die Nachhut Israels unsicher gemacht. Sind auf den Bahnhöfen rumgelungert, sind in den Städten rumgelungert und so und haben da Rabatz gemacht, haben Schwierigkeiten gemacht. Und Mose sagt zu Josua, kämpf gegen die. Und ich will mich auf den Berg setzen und mit dem Stab Gottes in der Hand und dann werde ich beten und ihr kämpft und wir beten. Und Mose betet. Ja, Josua und die Streitschar blickt nach oben, die Amalekiter stehen ihnen gegenüber und sie sehen, Mose hebt die Hände hoch, sie wissen, ah ja, jetzt fließt der Strom der Herrlichkeit und der Kraft Gottes vom Himmel auf die Erde. Sie sehen ihn beten und es ist gut, es ist wunderbar, es hat eine psychologische Dimension, es hat eine geistliche Dimension, ne, Gebet hilft, sagen wir mal Amen. Und solange die arme Moses oben sind, solange der im Gebet ist, solange der für die Streitmacht betet, solange der für die Polizei auf der Straße betet, solange siegen die, solange sind die gut, solange passieren keine schlimmen Dinge und alles ist wunderbar. Aber irgendwann ist der Mann ja auch mal müde, Mose. Er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, der ist jetzt schon über 80. Und seine Hände werden müde und er muss jetzt mal hinsetzen und überhaupt, er müsste mal austreten schnell und so weiter. Ihr wisst, wie das ist. Und irgendwann kommen sie dann drauf, du, der braucht Unterstützung. Der braucht hier zwei Säulen, die ihn unterstützen im Gebet. Und dann kommen Aaron und Hur und rollen einen Stein unter ihn, da setzt er sich dann drauf. Und dann stützen sie seine Arme. Den ganzen Tag lang stützen die, bis der Tag vorbei ist und die Nacht kommt, da kann dann keiner mehr kämpfen. Denn immer, wenn die Arme oben waren und Mose gebetet hat, hat Josua mit den Israeliten gesiegt, waren die Amalekiter kein Problem. Aber wenn der nicht gebetet hat, wenn er sich gerade entspannt hat, muss ja auch mal sein, dann haben die Amalekiter gewonnen. Du kannst also zum Volk Gottes gehören und trotzdem verlieren, weil dir die Gebetsunterstützung fehlt. Merkt ihr, wie wichtig das ist? So Aaron und Hur haben ihm die Hände gestützt, Mose hat weiter gebetet, Aaron und Hur auch. Und Aaron, wissen wir, ja, naja, der ist der Hohepriester, immerhin, der macht, was sein Job ist. Aber Hur, das war einfach eine Säule im Hintergrund. Das war jemand, der wirklich zweite Geige gespielt hat. Aber überleg dir mal, wenn der nicht da gewesen wäre, dann hätte Mose irgendwann aus der Schöpfung aufgehört zu beten und Josua hätte vielleicht verloren. So, wir dürfen die Leute im Hintergrund nicht unterschätzen. Amen. Na, wir haben auch Säulen am Eingang stehen. Jetzt keine Kupfersäulen, sondern menschliche Säulen, die begrüßen die Leute dann freundlich, wenn sie reinkommen, ja, und sagen Hallo, auch Säulen. Ich bin wieder bei David jetzt ganz kurz. Kaum ist Goliath besiegt gewesen, ist der Thronerbe Jonathan auf David zugegangen und seine Seele hat sich mit ihm verbunden. Der hat ihn gut leiden können, das waren gute Freunde. Dann hat dieser Jonathan das Gewand von David gesehen, ein Hirtengewand. Und als Hirte bist du eben einmal unter den Schafen und dann kommst du halt schafsmäßig daher, meine Güte. Jonathan hat es gesehen, da hat er seine königlichen Thronerbengewänder abgelegt. Er hat sie dem David geschenkt. Sein Gewand, sein Übergewand, seinen Bogen, sein Schwert, seinen Gürtel. Und zum Schluss konnte man David anschauen und David sah aus wie der Thronerbe. David sah aus wie der Thronerbe. Wisst ihr, warum der so aussah wie der Thronerbe? Weil Gott ihn zum Thronerben gemacht hat. Jonathan, der eigentliche Erbe des Thrones und der Macht gewesen wäre, der war bereit, willens und in der Lage, ins zweite Glied zurückzutreten und David den Vortritt zu lassen. Das musste er erst mal können. Das war phänomenal fantastisch. Der hat freiwillig auf seine Position verzichtet, damit ein besserer und fähigerer seine Position einnehmen kann. Das musste er erst mal können. Finde ich wirklich beeindruckend. Nur jetzt ein Punkt. Wenn du jemanden hilfst und wenn du jemanden unterstützt, dann unterstütz ihn richtig. Jonathan hat David zwar bei Hof eingeführt und er hat ihn unterstützt, wo er gekonnt hat. Er war Fürsprecher für ihn bei seinem Vater, beim König, als David immer wieder mal zu gut war und Schwierigkeiten bekommen hat, weil er halt fähiger war als der Chef. Ja? Mitarbeiter, die fähiger sind als der Chef, die leben manchmal gefährlich in manchen Firmen. Und da war es gut, dass also Jonathan da war und sich verwendet hat für den. Verwend du dich ruhig auch für Mitarbeiter in deiner Firma, in deiner Familie, wenn es irgendwo knarzt. Amen. Nur wenn, dann mach das richtig. Dann unterstütze ihn ganz. Als Saul seinerzeit den David davon gejagt hat, da der David fliehen musste, weil Saul ihn töten wollte, da ist Jonathan, der beste Freund aller Zeiten, nicht mit David gegangen. Er hat diese Säulenposition bei David leider nicht ausgefüllt. Er war immer noch bei Hof und hat die Freundschaft betrauert. Jetzt ist er weg. Mein bester Freund ist weg. Schade. Aber seine eigentliche Position dann, den Luxus vom Hof, hat er nicht aufgegeben. Es wäre besser für Jonathan gewesen, wenn er mit David in die Wildnis gegangen wäre, wenn er bei David geblieben wäre, als man ihn nicht mehr leiden konnte, als der Staat hinter ihm her war. In Form von Saul. Es wäre besser gewesen, wenn er da dabei geblieben wäre, bei diesem umstrittenen Thronerben. Denn was ist mit Jonathan passiert? Wer weiß es? Jonathan ist zusammen mit seinem Vater am selben Tag gestorben. Im Kampf gegen die Philister. Eigentlich, ursprünglich hatte Saul die Salbung und die Fähigkeit, die Philister zu besiegen. Das hat er auch lang gemacht, bis er sich irgendwann von Gott weggewendet hat. Und dann hat er die Salbung verloren, die ist auf David übergegangen und zum Schluss ist er gestorben. die Probleme, die er geboren wurde zu lösen, die haben ihn zum Schluss besiegt. Weil für Saul keiner mehr gebetet hat, weil Gott Saul verlassen hat. Wirklich schlimm. Und Jonathan, die Säule Davids, ist eigentlich auch mitgestorben. Also wenn du jemandem hilfst, ja, dann mach das richtig. Wenn der Herr dich zu jemandem setzt und jemanden beiseite stellt, dann unterstützt den richtig, sag mal jemand Amen. Gut. Na, Hur haben wir jetzt schon angeschaut. Der hat Anteil gehabt an Josuas Sieg. Ich sage euch mal eins, wenn die Orden verliehen werden für diese Heldentaten Gottes im Himmel, dann werden Leute wie Hur, dann werden Leute auch wie Jonathan seiner Zeit, werden ihre Belohnung bekommen. Sie werden nicht leer ausgehen. Sie werden ein überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit bekommen. In anderen Worten, Gott hat Triumphe für dich, von denen du jetzt nur noch träumst, ja, noch gar nicht irgendwie auf dem Radar hast. Halleluja. Und die müssen nicht alle erst in der Ewigkeit sich manifestieren, diese Triumphe. Sondern die sollen sich ja hier schon auf der Erde auch manifestieren. Amen. Wir sehen in der Bibel zwei Leute, die von ihren Chefs furchtbar übervorteilt worden sind. Die treue Mitarbeiter waren, aber furchtbar übervorteilt worden sind. Und Gott hat es nicht zugelassen, dass sie übervorteilt worden sind. Das ist eine gute Nachricht für irgendjemanden von uns. Du wirst gelingt von deinem Chef und du bist gut. Der enthält dir Bonus vor, der gibt dir die Beförderungen nicht, die du eigentlich haben solltest. Der passt dir mal auf, dass du arm bleibst und so. Aber der Herr sagt, hey, ich habe jetzt die Nase voll von diesem Verhältnis, von dieser Situation. Und dann segnet er dich. Denn mit Gott kannst du nicht übervorteilt werden. In anderen Worten, wenn du bereit bist, eine Säule zu sein, dann wird der Herr dafür sorgen, dass du auf deine Kosten kommst. Amen. Na, Jakob, was ist bei Jakob gewesen? Jakob musste ja vor seinem Bruder fliehen, er musste die Familie verlassen und ist dann ins Ausland gegangen, zur Familie im Ausland. Er hatte dort Verwandte. Und dort hat er in der Firma begonnen und hat bei Laban, Vieh und Schafzucht mitgearbeitet. Als Angestellter. Er hat sich bekehrt zu dem Zeitpunkt auf dem Weg. Er war noch ein echter Schurke, als er von daheim weggegangen ist. Aber Gott hat dann ist ihm begegnet und der Mann hat sich bekehrt und wurde ein Patriarch dann, obwohl er noch gar keine Frau hatte. Er ist dann Träger der Verheißung geworden. Und dann ist er weitergezogen im reformierten Zustand und hat in einer Firma angefangen, wo der Chef so dermaßen link war, wenn du dem die Hand geschüttelt hast, musstest du hinterher nachzählen, ob noch die Finger alle da sind. So besitzergreifend war der. Und Jakob hat sich wirklich reingestresst für den. Er hat ihn ausgetrickst. Er wollte eigentlich die Tochter der Firma heiraten. Ihr wisst ja, die Tochter vom Firmenchef. Aber dann hat er ihre Schwester bekommen in der Hochzeitsnacht. Die Schwester, überleg dir mal, du heiratest eine und dann wachst du mit der Schwester auf. Und dann war so mein eigentlicher Punkt, der Chef hat ihm immer den Lohn verändert. Er hat gesagt, du sollst einen Lohn kriegen, du musst mir nicht umsonst hier die Schafe hüten, sag mir, was dein Lohn sein soll. Und Jakob sagt, ja, ich hätte gerne die gesprenkelten Tiere. Und Laban sagt, ja, dann lass uns mal nachschauen, was für gesprenkelte wir haben. Am Tag davor hat er allerdings alle gesprenkelten aus der Herde rausgetan, sodass praktisch keine mehr da waren, nur welche, die er übersehen hat. Und dann hat Jakob ein paar Schafe bekommen. Ja, jeder fängt mal klein an, hat Laban gesagt. Ja. Nur der Witz war der, dass die Schafe, die Jakob gehütet hat, zum Schluss plötzlich alle Gesprenkelte und Gefleckte hier in die Welt gesetzt haben. Sodass seine Herde größer und größer geworden ist und die von seinem Chef kleiner und kleiner. Und es ist ein paar Mal passiert. Bis er gemerkt hat, jetzt ist wirklich an der Zeit, ich muss die Firma verlassen. Ich war bisher Stütze dieser Firma und habe sie groß gemacht. Man hat es mir nicht gedankt, im Gegenteil, man hat mich übervorteilt. Aber jetzt ist es so schlimm, jetzt kann es sein, dass die mir die Bremsschläuche am Auto durchschneiden. Die Söhne des Chefs. Oder irgendwie, da auf jeden Fall ist das Verhältnis total im Eimer. Jetzt muss er weg. Und er sagt zu seinen Frauen, euer Vater, der hat mich ausgenutzt, ich habe treu ihm gedient, ja, aber er hat meinen Lohn 10-mal verändert. Und trotzdem hat Gott mich gesegnet. Gott hat nicht zugelassen, dass ich übervorteilt worden bin. Er hat es nicht zugelassen. Und dann haben seine Frauen gesagt, ja genau, was haben wir eigentlich mit unserem Vater zu tun hier? Der hat uns auch übervorteilt, der hat uns leer gehen lassen, der hat unsere Mitgift. Ihr wisst schon, die Geschenke, die die Eltern den Kindern geben zur Hochzeit, die hat er alle wieder kassiert. Wir gehen mit dir, wir stehen hinter dir. Ist immer gut, wenn die Familie hinter dir steht. Amen. Der hat es halt so besprochen mit seinen Frauen. Das ist immer gut, wichtige Entscheidungen mit der Frau zu besprechen. Und mit allen Betroffenen. Und dann sind sie losgezogen. Und dann wollte dieser Chef tatsächlich die Herden zurückholen. Der hat Er ist denen nachgeritten, also heutzutage würde man ihn verklagen, ja, den Mitarbeiter, der da einfach gegangen ist und jetzt reich geht, mit einem dicken Aktienpaket, das viel wert ist und so. Aber Gott ist zu dem gekommen in der Nacht und hat zu ihm gesagt, lass den in Ruhe. Hüte dich, wage es nicht, dem irgendwie was zu sagen. Gutes oder Schlechtes. Und Laban hat dann die Furcht Gottes. Er weiß, also gut. Und dann versöhnt er sich oder er schließt einen Vertrag mit Jakob. Er sagt zu ihm, gut, wir schließen jetzt einen Bund. Du lässt mich in Ruhe und beraubst mich nicht und ich beraub dich nicht. Und Jakob sagt, ja gut. Und dann tobt er ein wenig und schimpft rum. Ja, sagt dem Chef endlich mal, was er von ihm hält. Sehr kathartisch, also sehr reinigend für die Seele. Ja. Aber dann hauen die ab und lassen Jakob in Ruhe. Warum sage ich das? Wenn du eine Stütze bist, auch wenn man dich versucht zu übervorteilen, es wird nicht klappen, weil Gott für dich kämpft. Und du willst, dass Gott für dich kämpft. Denn es ist ungemein entspannend. Es ist entspannend, wenn du weißt, ich muss gar nicht kämpfen. Ich war neulich im Krankenhaus bei einer Person, die todkrank ist. Was soll ich machen, sagt diese Person. Ich sage, gar nichts. Übergib dich in so einer Situation, in der du nichts machen kannst, einfach dem Herrn. Übergib dich Gott. Sag, Herr, ich übergebe mich dir. So wie sie das in der Bibel immer wieder gemacht haben. Daniel hat es gemacht und die jungen Männer, die in den Feuerofen geworfen werden sollten, die haben das gemacht. Und Gott hat sie bewahrt. Manchmal hat er sie vor dem Unglück bewahrt und manchmal hat er sie im Unglück bewahrt, dass ihnen nichts passiert ist. Aber sie haben gewonnen. Und auch du sollst auf der Siegerspur unterwegs sein. Dazu musst du allerdings bereit sein, zweite Geige zu spielen, nicht der Chef zu sein. Und sogar wenn du ausgenutzt wirst, dann nicht zu verzagen oder so, sondern darauf zu vertrauen, hey, der Herr, der macht das schon. Der biegt es richtig. Denn die Bedrängnis, die ist zeitlich, aber die Herrlichkeit ist ewig. Und Laban verachten wir heute und Jakob bewundern wir. Amen. Halleluja. Gut, und der andere, dem das auch passiert ist, das ist natürlich David. Wir kennen die Geschichte mittlerweile, weil sie eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Im 2. Samuel, Kapitel 25, ist David der Ausgestoßene. Er muss vor dem König fliehen. Er hat mittlerweile 600 Mann unter seinem Kommando. Und 600 Mann, weißt du, denen musst du eine Aufgabe geben. Denn Müßiggang ist aller Blödheit Anfang. Und dann sagt er, ja gut, wir haben jetzt nichts weiter zu tun. Wir bewachen jetzt ganz einfach hier, still aus dem Hintergrund, ohne dass man uns sieht, die Besitztümer dieses Mannes Laban. Laban war ein stinkereicher Mann und ein Tor. Nabal heißt nicht Laban, Nabal. Laban, Nabal. Es ist rückwärts gelesen, habt ihr das gemerkt? Denn Nabal war in der Laban-Kategorie. Viel labern und nichts halten. Ein Choleriker vor dem Herrn und eine habgierige Person, so wie der Laban auch. Aber David sagt, ja gut, Männer, hört zu, ihr seid ja trainierte Kommandos, wir bewahren und bewachen dem seine Besitztümer, seine Herden, seine Pferde, seine Esel, seine Kühe, seine Schafe, sein Hab und Gut, seine ganze Ranch. Wir treten nicht in Erscheinung, sondern wir halten uns im Gebüsch. Erstens sucht uns die Polizei und zweitens sind wir so effektiver. Und so schützt David freiwillig diese ganze Stadt. Da werden Räuber kommen, Leute, die Schwierigkeiten machen, besser, Leute, die einfach denen es juckt, in der Faust juckt, die wollen Streit machen. Plötzlich kommt David, ja, kommen Männer Davids hier, tauchen am Bahnhof auf und legen dem Stänkerer beruhigend die Hand auf die Schulter und sagen, na, was willst du denn? Und die sorgen dafür Ruhe. Die Leute hatten was Interessantes und Wichtiges zu tun. Sie haben sich nützlich gemacht. Und irgendwann sagt David, okay, jetzt wird es langsam Herbst und Winter. Jetzt wäre es mal gut, wenn der uns ein wenig unterstützen würde. Wir waren jetzt im Hintergrund unsichtbare Säulen. Wir haben Räuber, wir haben wilde Tiere. Wir haben alle diese Sachen haben wir abgehalten von dem Besitz dieses Mannes. Einfach weil wir so sind. Weil wir gut sind und Gutes tun. Das hat er seinen Leuten eingeimpft. Und dann hat er Boten zu dem Nabal geschickt und hat gesagt, du, gib uns doch ein wenig Proviant. In anderen Worten, wir sind jetzt hier Subunternehmer gewesen, wir haben auf dich aufgepasst, die Security, ja, die hat sehr gut funktioniert. Sei doch so gut und spendier uns was. Gib uns was aus. Den Säulen im Hintergrund, den Sicherheitssäulen im Hintergrund. Und Laban flippt rum und gibt nichts. Nein, ich gebe nichts. Ja, von meinem Zeug kriegt ihr nichts. Basta. Und dann macht er noch ein Mahl, tafelt wie ein König. Also das, was eigentlich er David geben könnte, ohne Probleme, das versäuft und verfrisst er selber. Und David ist stocksauer. Und er will den Nabal massakrieren. Aber da kommt die kluge und schöne Frau Abigail, dieses Mannes Nabal, und die läuft David entgegen mit Proviant, mit allem Möglichen. Alles, was David wollte, kriegt er durch die Hand dieser Frau. Sie bekniet ihn und sagt, mach uns nichts, lass die Leute in Ruhe. Denn weißt du, diejenigen, die dich beschützen können, die können dich auch massakrieren, wenn sie wollen. Ja. David wäre jetzt da in der Stimmung und in der Lage gewesen, aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, ganz einfach deswegen, weil jemand Fürbitte getan hat. Eine schöne Frau. David konnte schönen Frauen nicht widerstehen. In dem Fall war es ganz gut, denn er hat tatsächlich Abstand genommen, hier die Leute zu massakrieren, dieses Nabal. Hat er nicht gemacht. Er ist dann zurückgegangen und hat gesagt, also gut, Gott segne dich, wir lassen euch in Ruhe. Dann hat er natürlich den Proviant und die Bezahlung angenommen und dann hat er sich wieder zurückgezogen. Aber dann ist was passiert. Dieser Nabal ist gestorben. Und dann hat sich David gedacht, also wenn das jetzt so ist, da gibt es doch jetzt auf dieser Ranch eine schöne Witwe. Mal schauen, ob die Nerven hat. Dann hat er Boten zu ihr gesandt, hat gesagt, willst du mich heiraten? Und sie hat nicht lange überlegt, sie hat gesagt, ja, denn sie hat geglaubt, dass das der zukünftige König wird. Sie war eine Stütze im Hintergrund für ihren Besitz, für ihre Ranch, für ihren Mann. Und jetzt hat sich die eine Stütze mit der anderen Stütze zusammengetan. David mit Abigail. Da waren sie Stützen alle beide. Und sind später dann Stützen des ganzen Königreichs geworden. Halleluja. Ich finde es ganz gut. Auf was will ich raus? Man konnte David nicht übervorteilen. Der, der ihn übervorteilt hat, ist gestorben und Gott hat ihm David den Besitz dieses Mannes zugewendet. Er hat also streng genommen auf seinen eigenen Kram aufgepasst, die ganze Zeit. Wenn du also darauf aufpasst, dass die Firma zusammenhält, wer weiß, vielleicht gehört dir die Firma eines Tages. Ich weiß eines, wenn du davon läufst und tust, dann würde dir die Firma garantiert nie gehören. Amen. Also, hab keine Angst davor, zweite Geige zu spielen, hab keine Angst, Gottes Lastwagenfahrer zu sein. Du bist in dieser Kapazität wichtiger als viele, die sich wichtig vorkommen. Ja, du wirst vielleicht nicht in den Liedern besungen am Lagerfeuer, aber der Herr singt dein Lied bei sich an seinen Lagerfeuern und das ist wesentlich besser und wesentlich wichtiger. Halleluja. Lass mich noch ganz kurz auf ein paar andere eingehen, jetzt im Schnelldurchlauf mehr oder weniger. Der alte Senior Samuel, der war auch irgendwann mal alt. Dieser gewaltige Richter, dieser Prophet, dieser Bibellehrer, dieser Mann Gottes. Und irgendwann wollten die Israeliten einen König, Samuel hat ihnen einen König gegeben und dann hat er sich zurückgezogen. Aber er war jetzt nicht sauer, er ist nicht bitter geworden, sondern ist freiwillig hinter den König Saul zurückgetreten. Und in 1. Samuel Kapitel 12 sagt er, ich werde mich nicht an Gott versündigen und werde nicht aufhören für euch zu beten und zu bitten und für euren König. Und weiterhin euch die Wege Gottes zu lehren. Das musst du auch können. Wenn du der Seniorchef bist und ausgedient hast und jetzt die Abteilung einem anderen übergibst, dann mach das richtig. Zeig ihm die Geheimnisse, sag ihm, wie es richtig geht, damit der nicht lernen muss und rumstümpern muss und sich blamiert. Hilf ihm ruhig, dass er leuchten kann an deiner Stelle. Denn wenn der leuchtet, leuchtest du. Selbstlosigkeit macht dich groß. Und dieser Samuel, der konnte das. Saul war definitiv nicht vom Charakter her ein Mann wie Samuel. Gott hat Saul auch benutzt zu seiner guten Zeit, natürlich. Aber der gute Mann, der konnte hinter den anderen zurücktreten und konnte den beide unterstützen. Und er hat sich damit abgefunden, im Hintergrund zu leuchten. Jetzt, wo er zum alten Eisen gehört, hat er sich nicht zum alten Eisen zugehörig gefühlt. Denn bei Gott gibt es kein altes Eisen. Er konnte immer noch beten, er konnte nicht mehr richten und rummachen und so weiter und herumziehen. Im Land hat er nicht mehr gemacht, er war dazu alt dazu, aber er hat immer noch gebetet für diese Leute. Und das ist wichtig, das ist absolut wichtig. Ich sag mal so, solange Samuel gebetet hat, ja, war Saul gut drauf und hat gewonnen. Als es dann möglicherweise nachgelassen hat, ist Saul komisch geworden. Da lernen wir was draus. Amen. Noch was. Lass mir noch einen Handwerker kurz einbringen. Aus dem 1. Mose 31. Wie gesagt, wir gehen jetzt schnell durch die Dinge hier durch. Da gibt es den geisterfüllten Handwerker Bezaleel, der Aaron das priesterliche Gewand gemacht hat. Aaron stand auf der Bühne in diesem speziellen Gewand mit Gold und Silber und Edelsteinen bedeckt und alles und hat geleuchtet und geschimmert. Aber derjenige, der ihn so hergerichtet hat, der ihn ausstaffiert hat, der ihm dieses Gewand gemacht hat, der stand im Hintergrund. Bezaleel. Bezaleel stand nie vorne dran, hat nie die Aufgaben von Aaron gehabt, war nie so prominent, aber der war genauso wichtig im Hintergrund. Der hat dafür gesorgt, dass der leuchtet. Also kannst du als Chef helfen, dass deine Mitarbeiter leuchten? Oder als Mitarbeiter, dass dein Chef leuchtet, könnt ihr euch die Bälle zuspielen? Der Herr möchte sowas. Der Herr möchte, das sei sein Segen daheim, ihr Lieben. Ne? Betrachte den anderen also nicht als Konkurrenz, die du besiegen musst und ausstechen musst, sondern im Gegenteil, lass den leuchten. Verachte auch deinen Beitrag nicht. In Johannesevangelium Kapitel 6 wollte Jesus mit seinen Jüngern eigentlich Urlaub machen. Aber die Leute haben ihn erkannt, als er ins Boot stieg und davon gefahren ist. Und da haben sie gemerkt, der fährt ans andere Ufer rüber. Und dann sind sie losgelaufen. Und sie waren fast schneller da am anderen Ufer als Jesus. Jesus steigt aus dem Boot, steigt den Hügel hinauf. Und er sieht, die Leute kommen zu ihm, massenweise. Und er sagt zu seinen Leuten: Jungs, mit Urlaub wird es heute nichts. Und dann fängt er an zu lehren und zu predigen den ganzen Tag. Und er heilt diejenigen, die Heilung brauchen. Es ist also ganz fantastisch. Und irgendwann zieht sich der Tag. Und die Jünger sagen zu ihm: Herr, lass die Leute ziehen, sonst verhungern die auf dem Weg. Und Jesus selber sagt es auch. Und die Jünger sagen: entlass sie. Aber Jesus sagt: Was habt ihr denn hier? Die müssen wir nicht entlassen. Was habt ihr denn hier? Habt ihr was zu essen hier? Und Andreas sagt: Naja, wir haben hier einen Buben, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist es unter so viele? Es sind 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also es sind locker 10.000 Leute. Was ist es wenige unter so viele? Und Jesus lächelt und er nimmt es wenige von diesem Buben. Wie ich nehme an, dass er es entweder geschenkt bekommen hat, freiwillig, oder dass Jesus es ihm abgekauft hat, diesem jungen Mann. Also mir ist, für meine Auslegung ist jetzt wichtig und ist mir lieber, dass er ihm das freiwillig geschenkt hat. Es war eine Gabe, es war ein kleiner Beitrag, den er hier gemacht hat, dieser Bub. Er hat auf sein Essen verzichtet. Warum? Weil der große Jesus das wollte. So richtig verstanden, um was es da geht, hat dieser Bub nicht. Ja, gut, da ist jetzt ein berühmter Prediger und ja, der erzählt Geschichten, ja, die nehmen mich mit. Ja, das ist ja wunderbar, das ist prima, wie der erzählt. Super. Und die Atmosphäre hat ihm gefallen, diesem Buben. Und irgendwann kommt ein Mann zu ihm und sagt: Hallo, ich bin der Andreas, ich arbeite für den Rabbi. Du hast doch da was zu essen, ich sehe dich knabbern. Hast du da noch was? Und er schaut in seine Tasche und sagt: Ja, ich habe noch ein bisschen was. Dann holt er das Wenige raus. Das ist das mit der Proviant eines kleinen Jungen. Es sind keine dicken, fetten Brotleiber und keine riesen Fische, das sind kleine Fische. Und Andreas sagt: Würdest du mir die verkaufen? Und der Bub sagt: Ach du, die kannst du haben. Weil um Jesus herum weißt du, da ist diese großzügige, diese gebefreudige Atmosphäre. Dieses: Ach, nimm's, ist okay. Dieser Bub, dieser kleine Bub, der wird eine Säule im Hintergrund des größten Massenwunders Jesu. Na, die Speise der 10.000 ist das größte Massenwunder Christi. Ein kleiner Bub ist der Auslöser gewesen. Jesus nimmt es dann und hebt es hoch vom Herrn und dann betet er und dankt und dann bricht er das Brot und die Fische zerteilt er und dann werden alle gespeist. Weil ein kleiner Bub bereit war, Jesus was zu geben. Also verachte deinen Beitrag nicht. Du magst vielleicht wenig, du spülst vielleicht für dein Gefühl einmal im Monat hier die Tassen im Bistro oder so. Oder du staubsaugst hier oder du begrüßt oder was auch immer du magst. Oder du betest für die Gemeinde und für diesen Armleuchter hier vorne, der jeden Sonntag predigt. Das ist wunderbar. Du musst ja gar nicht zu viel machen, es ist ein kleiner Beitrag. Aber dieser Beitrag macht dich zu einer Säule im Hintergrund. Zu einer wichtigen Säule im Hintergrund. Amen. Na, jeder nach seiner Fähigkeit. Habt ihr schon mal von Tychikus gehört? Der steht im Epheserbrief, steht der, und im Kolosserbrief. Dieser Tychikus war ein Mitarbeiter Christi, ein Mitarbeiter von Paulus. Dieser Tychikus war ein Mitarbeiter von Paulus, der die Briefe transportiert hat. Hat er gemacht. Also wir schicken das heute per E-Mail und sagen: Drucken Sie es selber aus, wir sparen Papier. Oder irgendwie sowas, aber damals war das anders. Damals konntest du nicht Briefe verschicken oder solche Dinge machen, sondern damals musstest du allen Ernstes persönlich deine Sachen abliefern. Wenn du nicht der Kaiser warst, der hatte natürlich seine Reiter. Aber jetzt stell dir mal vor, Paulus diktiert und er diktiert und er diktiert 16 Kapitel lang und dann sagt er zu dem Mitarbeiter Tertius, der sich schon den Schweiß abtupft, ja, mach einen Punkt, jetzt sind wir fertig. Und dann rollt Paulus diese Schriftrolle zusammen, er gibt sie dem Tychikus und sagt, so, und jetzt gehst du nach Rom und gibst denen diesen Brief. Und jetzt stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Du hast den Original-Römerbrief in der Hand. Du hast den Original-Epheserbrief, du hast den Original-Kolosserbrief in der Hand. Ich meine, das Ding ist Weltliteratur. Das gehört zu dem Buch, ein Teil des Buches, das mehr verkauft wird jedes Jahr als jedes andere Buch auf der ganzen weiten Welt. Der absolute Ultra-Top-Bestseller. Und du bist mit dem Ding unterwegs. Also ich weiß, wie ich das behandeln würde. Ich würde das behandeln wie, wisst ihr, wie Gold und Silber oder so. Überleg dir das mal. Du hast hier den Römerbrief. Von dir hängt alles ab. Der eine hat es geschrieben, Gott hat es inspiriert und jetzt bist du derjenige, der das zur Gemeinde bringt. Logistiker. Ihr seht den Truck hinter mir, ja? Logistiker. Da hätte auch das Motorrad gereicht. Aber trotzdem, jetzt stell dir mal vor, du reitest auf den Highway da mit deinem Esel oder fährst mit deinem Motorrad. Du kommst in die Stadt, in die Städte hinein, die gewimmelt haben vor Taschendieben. Und du hast da deine Tasche und da ist der Römerbrief drin, der Original-Römerbrief. Unbezahlbar. Und irgendein Taschendieb klaut dir das Ding. Was machst du jetzt? Kannst du sagen, ach, jetzt ist er weg. Ja, war ja nur ein Brief. Ja, Briefe gibt es wie Sand am Meer. Aber so war der nicht drauf offensichtlich. Der hat es wirklich, wirklich ernst genommen. Und er ist gefahren und gegangen über die 7 Hügel und über 3 Meere und durch 29 Flüsse, bis er dann endlich dort war. Er hat sich durch die Marktplätze geschlagen, bis er das abgeliefert hat, bis er seine Aufgabe erfüllt hat. Es war eine unspektakuläre, es war eine schweißtreibende, manchmal war es eine langweilige, manchmal war es eine schwierige Aufgabe, wenn er sich so durch die Marktplätze hat schlängeln müssen, aber es war Gottes Aufgabe für ihn. Wenn du dich hier ein wenig in diesem Tychikus wiederfindest, dann sei zufrieden mit der Position. Du bist genau dort, wo Gott dich haben will. Er braucht dich dort. Er braucht nicht 10.000 Paulusse, sondern er braucht Logistiker, die das Wort Gottes dann unter die Leute bringen. Amen. Bist du bereit, eine Säule im Hintergrund zu sein? Bist du damit zufrieden? Dort ist für dich der Segen, dort ist die Salbung, dort ist Gott für dich, dort wartet der Herr auf dich. Wenn du das bist, dann mach mal die Augen zu und wir beten alle miteinander. Zunächst mal gehen wir in den Tempel Gottes hinein und laden Jesus in unser Leben ein. Bete einfach mit, wenn dich das betrifft. Wir machen die Augen zu und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du schon mal eine Säule im Tempel. Aber jetzt musst du auch noch an die richtige Stelle gebracht werden. Deswegen beten wir jetzt weiter. Sag zum Schluss einfach Amen. Herr, wir stehen vor dir und jeder von uns will eine Säule sein in deinem Tempel. Wir wollen, dass unser Leben zählt, Herr. Wir wollen, dass unser Leben wichtig ist. Wir wissen, dass du Positionen für uns hast. Es werden keine Positionen in der ersten Reihe sein, Herr, oder auf der Bühne oft, sondern wir sind die entscheidenden Träger, die entscheidenden Leute im Hintergrund. Vater, gib uns die Gnade und die Kraft, mit dieser Position zufrieden zu sein, zurechtzukommen. Manche von uns sind sehr wohl zur Leitung berufen. Es sind nicht viele, aber manche sind es. Vater, wir bitten dich, dass du die hervortreten lässt und kühn ihre Positionen einnehmen lässt. Aber vor allem bitten wir, dass du uns an den Ort bringst, an den du für uns hast, Vater, und wenn es im zweiten Glied ist, dass wir dort durch Geben und durch unser Tun und durch unser Gebet, Vater, uns bewähren vor dir, dass du uns abfeierst, dass die Herrlichkeit sich mehrt, unsere Herrlichkeit bei dir oben im Himmel, Vater. Denn wir wollen, Herr, vor dir leuchten und vor niemanden anderen. So, Vater, sprich zu uns und führe uns und leite du uns an die richtige Position, dort, wo du uns haben willst. In Jesu Namen. Amen.